aus der Traum vom DFB-Pokal in Gelsenkirchen.
Von der 65. bis zur 75. Minute verlieren wir dieses Spiel, weil wir Dinge machen, die wir ganz klar anders besprochen haben.
Sein zweiter Bundesliga-Doppelpack. Nur 136 Sekunden später hieß es sogar 3:1. Oskar Wendt mit Ohrschrauberjubel à la Luca Toni. 4:1, 76. Minute. Jetzt ist Raphael zur Stelle, der Ex-Schalker.
Ja, wir haben es aufgearbeitet. Es ist klar, dass wir unzufrieden sind über die Niederlage. Aber es ist morgen ein anderer Wettbewerb. Es ist ein Europapokalspiel.
Der FC Schalke 04 steht wieder einmal in der Saison vor zwei Ausfahrten. Eine Achterbahnfahrt bisher für Markus Weinzierl, Christian Heidel und Co. Wohin führt der Weg des FC Schalke 04? Wird womöglich doch der Abstiegskampf? Aktuell sind es 4 Punkte Vorsprung auf 16 auf den Hamburger SV. Oder doch nochmal anklopfen bei Europa, an Europa. Auf Schalke geht es jetzt erstmal darum, vor dem Spiel gegen Gladbach und Augsburg die Stimmung zu wechseln, das Ruder herumzureißen. Markus Weinzierl gehörig in der Kritik. Jetzt erstmal natürlich viel Spaß mit der Folge. Wir werden versuchen, tief reinzugehen in die Probleme des FC Schalke 04, vielleicht auch ein paar Lösungsansätze zu geben und natürlich den Ausblick auf die zwei kommenden Schicksalsspiele. So muss man es ja fast nennen. Moin zurück bei 90 Plus On Air und in dieser Woche geht's in den Westen zum FC Schalke 04. Und da habe ich drei Gäste heute in der Woche dabei. Der eine, der hat sich gerade noch eben trocken geföhnt, der kommt gerade vom Schalke-Training. Das ist Raphael Wiesweg, @RaphaelWiesweg auch auf Twitter. Seit einem Jahr bist du fest bei Bass 04, sammelst da alles rund um Schalke in der schönen, übersichtlichen Bass 04-App. Die gibt's natürlich auch auf Twitter. Vorher 4 Jahre beim Stadtspiegel Gelsenkirchen, ja, und jetzt vom Regen direkt vor das Mikro. Freut mich, dass du das erste Mal dabei bist.
Danke und Glück auf in die Runde.
Auch mit dabei ist Peter Müller, Sport PMUELLER auf Twitter. Funke Sport, da auch vor allen Dingen bei Schalke unterwegs und in diesem Jahr mit der Überschrift "Ein Spiel hätte dem Tor gut getan", berühmt geworden, sagt man fast. Das war beim 1:0 von Schalke gegen Ingolstadt. Ja, und jetzt müssen wir gleich sogar über ein bisschen was anderes reden, nämlich nicht über Siege des FC Schalke. Freut mich natürlich auch, dass es geklappt hat und die Premiere hier gefeiert werden kann.
Ja, Glück auf. Freut mich auch.
Und der Dritte im Bunde, Hasan Talipaji, war es auch schon beim Deadline Day damals bei der Podcast-Premiere hier dabei. @HasansCorner auf Twitter. Leidenschaftlicher Schalke-Fan kann man, glaube ich, sagen, aber auch natürlich kritischer Berichterstatter. Seit letztem Jahr gab es, glaube ich, deinen Relaunch mit Hasans Corner TV. Verbesser mich da, wenn ich da falsch liege. Gibt es natürlich auch auf Twitter unter ThisIsHCTV. Ja, und du hast geschrieben, Schalke braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, dabei können wir immer noch bleiben, ne?
Ja, das sehe ich auch so. Und damit auch gleichzeitig Hallo in die Runde.
Wir beginnen aber bei Peter Müller, der geschrieben hat, dass die Lage auf Schalke richtig bedrohlich wird. Durch einen HSV-Sieg, habe ich mich natürlich drüber gefreut, ist klar, nur noch 4 Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Ja, dann fangen wir mal an.
Zum Glück nicht 4 Punkte Rückstand, sondern 4 Punkte Vorsprung.
4 Punkte Vorsprung, natürlich. Da müssen wir natürlich korrekt bleiben, natürlich, das stimmt. Aber trotzdem bleibt es dabei, warum spielt der FC Schalke gegen den Abstieg in diesem Jahr?
Gut, in diesem Fall hat Markus Weinzierl natürlich mal recht. Er betont natürlich, dass wenn man den Saisonstart so versemmelt, dann kann das ganz schnell passieren, dass man die Erfolgsserie, die Aufholjagd, die man sich vornimmt, nicht auf einen funktioniert. Und dann gibt es eben auch noch ein paar Sachen, die nicht dazugehören, die man nicht geplant hat, wie diese lange und erschreckende Verletzungsserie. Was mir daran nicht gefällt, ist, dass der Trainer das auch noch als Entschuldigung anführt. Inzwischen nicht die Verletzungsserie, sondern den schlechten Saisonstart. zumindest als Erklärung. Ich finde, er hatte inzwischen genug Zeit, um das zu reparieren. Und man sieht an Borussia Mönchengladbach, dem Gegner, dem aktuellen Gegner in zwei Wettbewerben, dass man sehr wohl die Kurve kriegen kann, wenn man eine Durststrecke in der Saison hatte. Denn die Gladbacher haben sich ihre Auszeit Mitte der ersten Saisonhälfte auch genommen. Die war ähnlich erschreckend. Gladbach hat sich dann vom Trainer Schubert getrennt. Und man sieht ja jetzt, dass bei Gladbach der Weg wieder nach oben geht.
Wo wir jetzt schon beim Trainer sind, wir haben eine Umfrage gemacht vor der Aufnahme hier heute. Was muss sich ändern? Da sagen 45% das System, 19% nur der Trainer Hassan. Das Umfeld ist irgendwie in dieser Saison beim FC Schalke extrem geduldig, ne, mit Trainer und Manager. Ich habe mal deinen Kommentar auch nochmal gelesen, wo du so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit dem Augenzwinkern die Situation beleuchtet hast und gesagt hast, oh, Weinziel und Heidel können ja gar nicht zaubern. War für dich so eine Saison eigentlich absehbar?
An für sich ehrlich gesagt nicht, weil Schalke 04 natürlich auch Qualität hat und die Qualität muss Schalke 04 auf den Rasen bekommen. Dass die ersten fünf Spiele, die ersten fünf Bundesliga-Partien so dermaßen in die Binsen gehen, konnte wirklich niemand absehen. Und dann steckst du in so einem Strudel drin, musst der Musik hinterherlaufen und das ist dann auch wirklich schwierig. Hinzu kommt dann auch noch, dass Schalke 04 auch wirklich vom Verletzungspech gebeutelt wurde. Sechs schwere Verletzungen, also wirklich Langzeitverletzungen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen fünf Wochen Ausfällen oder irgend sowas, ne? Oder dass man jemanden Muskelfaseres hat oder so. Und da sind auch wirklich Stützen des FC Schalke 04 gewesen. Und das ist etwas, was man dann, wo man dann ja halt immer so proklamiert, ja, das sei ja dann eine Ausrede und sowas, ne? Aber es fehlt halt einfach Qualität. Das darf natürlich keine Ausrede sein und das soll es auch nicht. Der FC Schalke 04 hat trotzdem noch die Stärke, die Qualität, da Mannschaften zu schlagen, die da auch auf dem Papier jetzt ja nicht so den Anspruch haben, jetzt irgendwie Schalke 04 da großartig überholen zu wollen. Der Punkt ist halt einfach, dass diese Saison für den Club an sich absolut verquer läuft. Das geht auf jeden Fall wesentlich besser, aber das Wichtige ist halt einfach, dass das Umfeld weiter ruhig bleibt und dass man diese Saison jetzt halt auch aushalten muss. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses hitzige Umfeld, was es nun mal auf Schalke gibt, das ist zwar auch alles so ruhig, aber wenn man Schalke 04 kennt, weiß man ganz genau, dass der Kessel dann schon anfängt ein bisschen zu kochen. Und wenn die beiden Spiele gegen Borussia Mönchengladbach in der Europa League da wirklich auch in die Hose gehen und Schalke 04 da sagen und klanglos ausscheidet, dann rappelt es hier im Karton. Dafür kenne ich Schalke viel zu gut.
Ja,
und die anderen beiden, denke ich mal, auch.
Das sehe ich auch so. Raphael, gehen wir mal zu dir. Hassan hat es angesprochen, man muss diese Saison aushalten und denkt natürlich bei den Langzeitverletzten auch an einen Breel Embolo zum Beispiel. Ist es vielleicht auch so, dass Schalke vielleicht nicht nur diese Saison so aushalten muss, sondern auch die nächsten Jahre? Da haben wir nämlich auch so ein paar Stimmen bekommen, Schalke müsse den Anspruch runterschrauben. Aber ist das für dich die verkehrte Richtung oder wie siehst du das?
Eine Mischung von beiden müsste es sein. Also den Anspruch komplett runterschrauben wäre sicherlich verkehrt. Allerdings müssen sich viele eingestehen, dass Schalke nicht zu den Top 3 zählt, wie es bei dem Etat nun mal der Fall ist. Nichtsdestotrotz wird Schalke, nicht nur, weil auch einfach die anderen Mannschaften in der Liga, die schlafen ja auch nicht auf dem Schrank, die arbeiten ja auch Woche für Woche und warten nicht darauf, dass Schalke mal einen Ausrutscher hat. Es wird also grundsätzlich schwieriger. Die Qualität ist, wie man so schön sagt, in der Breite auch noch besser geworden und dann wird es für Schalke einfach schwieriger. Ich glaube aber nicht, dass man noch ein weiteres Jahr dann ausharren muss, um auf Erfolg zu warten. Ich glaube sogar, wenn dann Schalke tatsächlich, und danach sieht es ja momentan ganz stark aus, international gar nicht vertreten sein wird, dann werden sie ja ein paar mehr Ruhephasen haben in der nächsten Saison unter der Woche und nicht mehr so viele englische Wochen haben. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das dann auch in der Bundesliga-Tabelle bemerkbar macht und Schalke dann auch wesentlich besser dastehen wird, als es jetzt der Fall ist.
Peter, darf ich da mal widersprechen? Natürlich. Darf ich direkt da reingrätschen?
Gerne, immer wieder.
Ich würde in diesem Fall widersprechen wollen, weil ich glaube, aus der Erfahrung anderer Vereine zu sehen oder zu erkennen, dass es viel zu gefährlich für Schalke wäre, eine Saison ohne internationales Geschäft bestreiten zu müssen. Danach sieht es ja im Moment aus, als das kommt, denn die Bedingungen werden einfach schlechter. Ich gehe davon aus, dass Topspieler Schalke dann verlassen werden. Ich hätte dafür sogar Verständnis, weil es Spieler gibt wie Leon Goretzka. Ich bin der Meinung, wenn dieser Junge international spielen will, er gehört auch tatsächlich auf diese Bühne, wenn er sich entwickeln will. Ich hätte Verständnis, wenn er dann gehen würde. Und es gibt gleichzeitig dann das Problem, dass du als Manager anderen wirklich attraktiven Spielern ja sehr schlecht erklären kannst, warum die nach Schalke kommen sollen. Die gehen natürlich dann lieber nach Hoffenheim, falls Hoffenheim in die Champions League kommen sollte. Ja, das ist also durchaus denkbar in diesem Jahr, dass du da oben in dieser Saison Mannschaften wie Hoffenheim und Leipzig ja ohnehin im nächsten Jahr in der Champions League hast. Wie willst du einem Spieler erklären, dass Schalke 04 ein attraktiver Club ist? Nur weil bei uns hier im Ruhrpott der Fußball gefeiert wird, kommt nicht einfach nur ein Spieler gerne hier hin. Das ist also das vorauszusetzen, fände ich also schlecht, sondern man muss realistisch genug sein, zu sagen, schauen wir doch mal, wie es anderen ergangen ist. Also Wolfsburg war noch vor 2 Jahren Bayernjäger. Man muss nur mal schauen, wo die jetzt stehen, nachdem sie eine Saison international nicht mitgespielt haben. Davor Werder Bremen war das klassische Beispiel. Das Duo Alofs und Schaaf hat jahrelang Volltreffer gelandet in der Personalpolitik. Ein Jahr hat es nicht funktioniert, danach ging es direkt mal schön bergab. Und noch viel früher hat es den großen HSV erwischt, der ja nun jetzt im 4. Jahr in 4 Jahren gegen den Abstieg spielt. Und da muss Schalke wirklich höllisch aufpassen. Ich würde mir wünschen, dass Raphael recht hat, glaub's aber nicht. Weil die Erfahrung zeigt eben, dass es solche Vereine doppelt schwer haben, die einen hohen Anspruch haben, dann ihren Anspruch und auch ihren Etat runterfahren müssen. Und dann muss eine Saison kommen, in der alles passt, dass man sagt, okay, wir haben ja jetzt einen Wettbewerb weniger, wir haben Stress in der Woche und. Aber dann muss alles passen, dann muss alles ganz genau passen, dass man dann wieder den Aufschwung findet. Ich sehe im Moment eigentlich kein Beispiel eines Vereins, bei dem das gelungen wäre.
Also ich stimme dem Peter da auch vollkommen zu. Er hat absolut recht, dass es extrem schwierig wird, Argumente einerseits zu finden, einem Topspieler wie Leon Goretzka, ich glaube, er ist einer der wenigen Ausnahmen, die halbwegs konstant sehr gut spielen diese Saison, zu verklickern, dass er doch vielleicht mal noch mindestens ein weiteres Jahr bleiben soll und andererseits anderen guten Spielern Schalke schmackhaft zu machen. Andererseits weiß ich auch, das hat ja selbst die Funke Mediengruppe auch geschrieben, dass es sowieso einen Umbruch geben wird im Sommer, der im Übrigen, wenn ich das noch dazu packen darf, gar nicht so überraschend kommt, weil die Journalisten, die da regelmäßig vor Ort sind, die wissen, dass Heidel schon zu Beginn dieser Saison gesagt hat, dass man das Gesicht verändern muss. Und da reichte es nicht aus, die paar Transfers im Sommer und jetzt im Winter zu tätigen. Schalke braucht einfach viele neue Gesichter. Und deswegen glaube ich, und ich hoffe es natürlich auch, genau wie der Peter es gerade umschrieben hat, aber ich glaube auch, dass einfach viele neue Gesichter dem Club gut tun, weil einfach die letzten Jahre gezeigt haben, wie es ja nicht so gut funktioniert. Das heißt, es muss ja mal was geändert werden. Und wir hatten so viele unterschiedlichste Trainertypen, dass ich der Meinung bin, dass es eigentlich ja gar nicht mehr am Trainer liegen kann, sondern an den Spielern. Und deswegen ist es vielleicht auch eine riesige Chance in der kommenden Saison.
Also ich weiß ja, ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, woher die mehr kommt, dass Schalke 04 im Sommer wieder einen Umbruch braucht. Für mich ist die Tatsache einfach, dass Schalke 04 sich aktuell im Umbruch befindet. Und der wurde im letzten Sommer begangen. Der wurde da gestartet im letzten Sommer.
Richtig.
Deswegen verstehe ich es nicht, dass man jetzt dann auch nochmal irgendwie, ja, im Sommer muss dann wieder ein neuer Umbruch kommen. Für mich ist das ehrlich gesagt Quatsch, weil Schalke 04 eine Umstrukturierung macht, eine Kaderumstrukturierung macht, versucht das Denken in den Köpfen zu verändern und das ist letzten Sommer schon gestartet worden. Und so ein Umbruch, der braucht halt einfach Zeit. Das ist nicht so, dass du dann machst du im Sommer einen Umbruch und zack.
Aber das Wort Umbruch ist ja, das ist ja nur eine Definition. Das ist ja nur eine Definition. Aber im Grunde geht es ja nur darum, dass man im Sommer wieder, sagen wir mal, den Kader verändern muss, weil Leute, mit denen man eigentlich geplant hatte, auf die man eigentlich gehofft hatte, den Verein verlassen werden. Also von Kolasinac haben wir ja nur auch noch kein Treuebekenntnis gehört. Also ich glaube eben, dass in diesem Sommer es nochmal wieder zu einer Kaderveränderung wird, kommen wird. Also man kann es jetzt wieder Umbruch nennen oder die Fortsetzung des bestehenden Umbruchs.
Vielleicht kann man auch die goldene Mitte zusammenfassen. Ein Umbruch hat stattgefunden und aufgrund der schlechten Saison, die es jetzt ist, wird dieser Umbruch nicht nur fortgesetzt, sondern wird im kommenden Sommer wegen der schlechten Saison vielleicht noch krasser ausfallen, als die Verantwortlichen im vergangenen Sommer gedacht haben.
Genau so sieht's aus. Und da werdet ihr beiden mir bestimmt recht geben. Es ist halt nun mal so, dass der FC Schalke 04 in seinem Kader faule Äpfel hat. Das ist nun mal so. Und dass sie auch die Verantwortlichen mit der Mentalität, mit der Einstellung einiger Spieler nicht zufrieden sind und dass sie versuchen, das alles so ein bisschen gerade zu rücken, das alles so ein bisschen zu verbessern, dass da viele Gespräche geführt werden und sowas. Das ist auch wirklich gut. Der FC Schalke versucht da alles, ne, als Instanz, als Verein. Ne, jetzt kommt ein neuer Mentaltrainer, ne, und die versuchen da wirklich alles, um das da auch wirklich auf die Wege zu bringen. Das Ding ist halt einfach, Schalke 04 muss da radikal und eiskalt sein. Die Leute, die nicht mitziehen, müssen aus dem Kader raus. Ganz einfach. Und das kann dann vielleicht auch den einen oder anderen treffen, der auf Schalke, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein prominenter Spieler.
Wen meinst du da, wenn ich da kurz reingehen
kann? Ja, Max Meyer zum Beispiel. Mhm.
Ja, der wurde ja auch öffentlich...
Max Meyer ist...
Ja.
Da.
Ich wollte nur noch kurz ergänzen, dass Weinziel ihn ja auch erstmals jetzt nach dem Bayern-Spiel auch öffentlich mal in die Kritik genommen hat, das zwar wieder relativiert hat, aber da sind auch schon so ein paar Anzeichen, ne, die sich verdichten im Moment.
Ja, selbstverständlich. Also es ist nun mal so, dass du ganz viele Charaktere im Kader hast. Das ist auch klar. Und wenn dann die Sportbild heute dann halt schreibt, dass es da natürlich auch unzufriedene Spieler gibt oder so, das hast du immer in jeder Mannschaft. Das ist vollkommen klar. So. Und Markus Weinziel halte ich weiterhin für den richtigen Trainer. Auch wenn Markus Weinziel zu meinem Empfinden Fehler gemacht hat. Ja, also für mich hängt er so ein bisschen noch an dem 3-5-2-System. Und wer Markus Weinziel so ein bisschen versucht hat zu studieren oder studiert hat, in der Vergangenheit war es ganz genau, dass sein System das 4-2-3-1-System ist. Er hat es halt dieses 3-5-2 oder 5-3-2, wie man das auch immer nennen möchte, das hat er nur gewählt, weil die ersten 5 Spiele in die Binsen kamen und er die Defensive stärken wollte. Und das hat er geschafft und dann hat Schalke 04 in 12 Pflichtspielen 10 gewonnen, ungeschlagen gewesen und sowas alles. Und dann fing das Timo Werners Fallaffengedöns da in Leipzig fing das dann an. Dann ging es dann wieder radikal runter. Und die Mannschaft lässt sich dann von solchen negativen Erlebnissen halt einfach mitziehen, weil ich glaube, dass da wirklich so eine Art Charakter fehlt in dieser Truppe. Ich weiß nicht, ob es an der Hierarchie liegt. Keine Ahnung. Vielleicht kann der Peter aus seiner Erfahrung, der ist langjähriger Journalist und der hat viele Saisons von Schalke 04 so miterlebt. Vielleicht kann er da auch so ein bisschen was aus seiner Erfahrung erzählen.
Ja. Es zieht sich leider wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre. Das sind ja Problempunkte, die auch schon Trainer angesprochen haben, wie Keller, wie Stevens, wie Breitenreiter, dass da auch schon mal an die Mentalität der Mannschaft appelliert wurde. Bei Horst Held war es hinterher ein relativ offenes Thema, dass er das als Problem angesprochen hat. Es wurde ihm auch angekreidet, dass er eben Spieler geholt habe, die nicht die nötige Mentalität mitbringen. Man fragt sich ja auch, gibt es dieses Phänomen, dass Spieler satt werden, wenn die zu Schalke kommen und erstmal zufrieden sind, den nächsten Karrieresprung gemacht zu haben. Man hat ja fast den Eindruck, weil immer wieder Neuzugänge, wenn sie erstmal auf Schalke sind, schlechter werden. Aber da würde ich dann sagen, dafür ist Heidel jetzt angetreten, den Charakter der Mannschaft zu ändern. Er hat einige neue geholt und um den Kader auch mal ein bisschen zu verändern und auch um mal ein bisschen für frischen Wind zu sorgen. Was mich dann wundert, ist, dass einige von diesen Spielern gar nicht angenommen werden vom Trainer. Oder zumindest lange Zeit nicht angenommen werden. Also da bin ich ein bisschen, so ein Konopeljanker weiß ich immer noch nicht, warum der überhaupt auf Schalke ist.
Mhm. Das wollte ich jetzt fragen. Also
ja, der hat gespielt. Also Konopeljanker hat ja gespielt. Und wenn er gespielt hat, dann war der torgefährlich. Er hat Tore vorbereitet und hat Tore selber gemacht. So, und wenn du so einen Spieler hast, der da wirklich einen Lauf hat, dann bringe ich den doch. Dann versuche ich den irgendwie...
Ja, deshalb bin ich ja der Meinung, dass in diesem Fall jetzt auch mal der Trainer gefordert ist, er muss Zeichen setzen, er muss vielleicht auch mal sagen, nach so einer Leistung wie gegen Mönchengladbach, überrasche ich auch mal mit einer Aufstellung oder ich überrasche mit einer Systemänderung. Er muss irgendwelche Signale senden, dass er sich nicht mehr damit zufrieden gibt, dass so ein Trott existiert. Was mir eben ganz besonders auffällt bei dieser Mannschaft, was negativ auffällt, dass sie, wenn sie Gegenwind spürt, die Ohren hängen lässt. Ja, es ist also genau die Mentalitätsfrage, die Hassan gerade angesprochen hat. Du hast gesehen in Mönchengladbach, wie diese Mannschaft innerhalb von 12 Minuten sich zerlegen lässt und sich nicht
in diesen 12 Minuten nicht wert, nicht gegenseitig hilft, im Gegenteil, sie beschimpfen sich gegenseitig.
Symptomatisch die Szene mit Schöpf und Höwedes.
Mhm. Ja, die gab es in der zweiten Halbzeit nochmal mit einem anderen Spieler und da war es eben so, dass du hast das Gefühl, sie helfen sich nicht gegenseitig in den schwierigen Situationen und wenn es den Rückschlag gibt, dann geht bei allen so der Kopf runter. Und ich vermisse dann den, früher hat man gesagt, den Leader auf dem Platz, der mal die Brust hochstellt und sagt, so Jungs, jetzt nochmal. Also das ist, dieser Charakter ist offensichtlich in dieser Mannschaft nicht vorhanden. Und an den entscheidenden Schlüsselpositionen, sage mal im zentralen Mittelfeld, wo solche Spieler dann sein müssten, spielen ja bei auf Schalke auch junge Spieler wie Goretzka und auch Bentaleb, die ja beide noch nicht ausgereift sein können aufgrund ihres Alters und die auch noch nicht die Qualität haben, eine ganze Mannschaft mitzureißen. Und das ist auch ein Problem. Du hast also da eine Unwucht im Kader.
Dann gehe ich da jetzt mal rein. Gibt es denn trotzdem noch, sag ich mal, Anzeichen zur Hoffnung? Ich frage mal Raphael. Also Weinzierl hat es ja schon mal gezeigt, Hassan hat das angesprochen, die Serie. Er kann das schon nochmal irgendwie rumreißen, das Ruder. Jetzt gibt es zum Beispiel Breel Embolo, der läuft wieder. Wobei ich natürlich weiß, dass wir in der Saison nicht so wirklich viel von ihm noch erwarten können. Er muss sich ja erstmal an die Mannschaft rankämpfen. Was macht dir denn Hoffnung noch für den restlichen Saisonverlauf?
Ja, dass er es ändern kann, hast du natürlich vollkommen recht. Aber wie Peter, um es mit Peters Worten zu sagen, da hat er ein Signal gesetzt und überrascht. Ne? Er hat aus dem 4-2-3-1 damals dieses 3-5-2 oder 5-3-2, wie man es auch immer bezeichnen will, geändert. Und der Erfolg in diesen berühmten 12 Pflichtspielen hat ihm ja recht gegeben. Das heißt, da würde ich auch dem Peter jetzt recht geben, dass er einfach ein Signal setzen muss. Die Gegner haben sich eingestellt. Die Defensive war das Prunkstück auch in den 12 Pflichtspielwochen, wobei wir einfach nicht vergessen dürfen, dass auch da schon, so wie jetzt, die Kreativität und die Anzahl an Torchancen sehr, sehr mager war. Und das ist jetzt auch wieder das Problem. Die Verantwortlichen hatten ja nach dem Gladbach-Spiel nicht Unrecht, dass in der ersten Halbzeit, gut, ich will jetzt vielleicht mal nicht behaupten, alles im Griff hatten, aber es war nicht viel Gefährliches. Aber das gilt genauso auch für Schalke. Also Weinzierl muss was ändern. Ich glaubte auch nach wie vor daran, weil auch wenn die Spieler jung sind, sie bringen ja eine gewisse Qualität mit. Und deswegen habe ich die Hoffnung, wenn du dich wie auch immer jetzt noch gegen Gladbach tatsächlich durchsetzt in der Europa League, kann dir das neues Selbstvertrauen geben. Und frag mal bei Borussia Mönchengladbach nach, was Selbstvertrauen ausmachen kann. Dann startest du plötzlich durch und gewinnst 5 von 6 Spiele. Mhm.
Eine andere Sache, die auch Hoffnung machen soll, Hassan hat es thematisiert, ich nehme dich mit ins Boot, das ist der neue Mentaltrainer. Was müssen wir denn da erwarten? Was hat es damit auf sich? Weinzierl kennt den ja auch schon aus seiner Zeit in Augsburg. Ist das jetzt auch nochmal von ihm so ein Impuls an die Mannschaft oder so ein Zeichen?
Ja, ist ja grundlegend das, was Peter ja auch gesagt hat. Ne? Also, dass die Köpfe hängen lassen. Ne, sobald sie einen Rückschlag erleben oder sowas. Ne? Also so Schalke, wenn sie ein Gegentor kriegen, wann haben sie das letzte Mal irgendwie ein Spiel gedreht oder sowas. Ne? Also dass du dann von deiner eigenen Qualität überzeugt bist. Und das muss die Mannschaft halt einfach sein. Das ist eine Mannschaft, die wirklich Qualität hat, sie agiert aber nicht als Mannschaft. Und wenn sie einen Rückschlag erleidet, dann sind zu viele Leute im Kader, die dann auch wirklich die Köpfe hängen lassen und dann wird dann auch wirklich, wie es der Peter sagte, jemand vermisst, der die Jungs dann auch wirklich aufbaut. Das sollte eigentlich Benedikt Höwedes sein. Und ich glaube, dass auch Benedikt Höwedes intern viel mit seinen Mannschaftskameraden spricht und auch viele Dinge versucht, in die Wege zu leiten und so. Aber so wie es sich offensichtlich darstellt, funktioniert das nicht. Und das ist Schalkes Leid. Also Schalke ist eine Mannschaft, die gut reagieren kann. Wenn sie aber selber agieren muss, wenn sie selber im Ballbesitz ist und sowas alles, fehlt halt einfach Kreativität. Und das ist so für mein Empfinden so ein bisschen der Knackpunkt. Dass es auf der mentalen Ebene nicht stimmt, dass wenn du wirklich einen Rückschlag erleidest, dass du dich dann auch wirklich mal wieder aufraffst, dass du sagst, ey, du glaubst an deine eigene Stärke, wir können das hier noch hinbiegen, das ist alles kein Problem, auch wenn das dann auch mal hitzig wird, wie jetzt beispielsweise in Gladbach, wenn du da einen Gegentreffer kassierst oder sowas, dann haben die ja auch wirklich da nach dem 1-0 von Johnson, haben sie es ja auch wirklich gemacht, kriegen dann zu Recht einen Elfmeter und sind dann wieder drin in der Partie. Und dann vergeigen sie es innerhalb von 10 Minuten, kriegen ein Gegentor und fallen dann vollkommen auseinander. Mhm. Das ist dann auch wirklich so dieser Knackpunkt, dass du auf der einen Seite, wie gesagt, das Mentale hast, sodass du in den Griff kriegst, dass du an deine eigene Stärke glaubst. dass du aber dann auch diese spielerischen Fähigkeiten, die diese Mannschaft allein von der Qualität her mit sich bringt, dann auch wirklich transportiert bekommst. Und da ist Markus Weinzierl auch wirklich als Ideenlöser gefragt. Und ich bin wirklich ganz gespannt auf die Aufstellung, die dann morgen verkündet wird.
Peter, eine Frage an dich. Ist es aber nicht die Aufgabe des Trainers dieser Mannschaft, Selbstvertrauen und mentale Stärke einzuflößen? Ist es von ihm noch so ein Eingeständnis, ich bin dafür nicht so der geeignete Mann und hol mir so einen Mentaltrainer? Oder wie ist das zu bewerten?
Also wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, hätte ich es gemacht. Das ist in der Tat so, dass ich gedacht habe, es würde inzwischen zum Arbeitsprofil eines Bundesliga-Trainers gehören, sagen wir mal, die Mannschaft auch mental zu stärken. Es reicht nicht, Hütchen aufzustellen, das machen beim Training ohnehin schon Assistenten. Es reicht nicht, eine Taktik an die Wand zu malen und es reicht nicht, eine Aufstellung zu formulieren. Inzwischen ist der Job so vielfältig geworden.
Jens Keller hat mal gesagt, du bist als Trainer, also im Interview bei mir hat er mal gesagt, du bist als Trainer, du bist 20% Trainer, du bist 80% Psychologe.
So, und da ist was dran. In dieser Phase, gerade jetzt in dieser Phase, musst du sogar mehr Psychologe sein als Fußballlehrer. Weil über eins müssen wir uns doch einig sein. Fußball spielen können die doch. Also so ein Bentaleb beispielsweise, der schüttelt doch Päschen aus dem Fußgelenk, die sind doch zum Zungeschnalzen. Aber der leistet sich vor dem 1:2 in Gladbach einen Patzer, wo ich denke, sag mal, was denkt der sich in diesem Moment? Was macht der da? Warum ist der jetzt, gerade jetzt, so leichtsinnig? So, und das gehört für mich zur Trainerarbeit dazu. Gut, ob das jetzt ein Eingeständnis von Schwäche ist, weiß ich nicht. Vielleicht gehört das auch zu den Signalen, die Heide und Weinzierl jetzt setzen wollen, dass sie einfach mal sagen, so jetzt pass mal auf, wir zeigen euch mal ein anderes Gesicht. Da kommt jetzt mal einer von außen, der erklärt euch jetzt mal die Welt der Psyche und hört dem jetzt mal gut zu, weil mir hört er jetzt seit Wochen schon zu und es hat nicht funktioniert. Aber ehrlich gesagt, sobald ich so einen dazu hole und es nötig habe, ja, verliere ich immer auch ein kleines bisschen mein eigenes Gesicht als Trainer.
Also ich habe ja zum Beispiel in der PK heute Mittag genau diese Frage Markus Weinzierl gestellt, ohne die überhaupt böse gemeint zu haben, habe ich ja auch in der Frage selbst formuliert, das ist völlig wertfrei.
Völlig wertfrei, hast du gesagt.
Völlig wertfrei. Ich habe halt gefragt, was kann der Mentaltrainer, was sie nicht können, Weinzierl, ohne mich jetzt an die exakten Worte seiner Antwort erinnern zu können, kam da meiner Meinung nach nichts Fruchtbares von Weinzierl. Ich habe nachher nochmal mit Axel Schuster auch darüber gesprochen. Er hat gesagt, es geht ja auch darum, dass gerade jetzt in diesen englischen Wochen, wo du ja Tag und Nacht 24 Stunden, 7 Tage die Woche gefühlt aufeinander hockst, mein anderes Gesicht vorne steht und erzählt. Aber ich bin auch sehr überrascht, genauso wie Peter es gerade auch schon formuliert hat, dass eigentlich Markus Weinzierl das tun müsste. Andererseits muss man vielleicht auch ein bisschen den Verantwortlichen beispringen, hat Axel Schuster auch erklärt. Dieser Mentaltrainer Jörg Löhr, das ist jemand, der extrem eingespannt ist, was die Termine angeht. Das war jetzt also keine Überraschung, dass er jetzt gestern wieder vor der Mannschaft war. Leon Goretzka hat es vorhin erzählt. Er war gestern vor der Mannschaft, hat er gesprochen. Und diese Termine sind langfristig vereinbart worden. Wir sprechen hier von einer Größenordnung zwischen 5 und 10 Terminen. Und weil er halt so eingespannt ist, musst du diese Termine vorher vereinbaren. Das hat trotzdem aber ein Geschmäckle, weil ein Trainer ja nicht nur in guten Zeiten glänzen sollte, sondern gerade wenn es ja nicht läuft, sagt man ja immer so schön, zeigt sich das wahre Gesicht.
Mir ist das auch, Entschuldigung, wenn ich da einmal noch ergänzen darf, mir ist das ein bisschen zu dünn, wenn Markus Weinzierl, Raphael sprach gerade an, in der PK so ein, sagen wir mal, sich in Ausflüchte rettet und auch so Sätze sagt, ich höre die einfach jetzt schon zu lange, wir müssen es besser machen. Ja, dann muss ich natürlich auch mal etwas härter mit ihm umgehen und sagen, ja, er muss es besser machen. Er ist der Mannschaftsverantwortliche, er hat die Aufgabe, diese Mannschaft und jeden einzelnen Spieler besser zu machen. Wir müssen nicht über Verletzungspech reden, das ist gar keine Frage. Damit wird er immer hart und richtig argumentieren können. Aber wir haben immer noch eine Mannschaft auf dem Platz, die auf jeden Fall stärker ist als die Leistung, die sie am Samstag in Mönchengladbach geliefert hat. Das weiß doch jeder. Also wenn wir das sehen,
Also wir haben doch jetzt, also wir können doch auch mal die Gladbacher Mannschaft nehmen. Da haben wir eine Gladbacher Mannschaft auf dem Platz, die vor Energie, Selbstbewusstsein und Spielfreude sprüht. Ja, und genau, wenn ich jetzt jeden Spieler einzeln vergleiche, sehe ich da eigentlich nicht die Top-Truppe, die Schalke um 2 Tore überlegen ist. Na, das ist ja eine Frage, wie die auftreten. Die treten einfach auf, so wie Hassan das gerade gesagt hat, an die eigene Stärke glauben. So, und wenn ich das jetzt mit Schalke 04 vergleiche, dann sage ich, ist genau da der Schwachpunkt. Und genau da reizt mir nicht, wenn ein Trainer sich hinstellt und sagt, das müssen wir besser machen. Das ist mir zu dünn.
Ja. Ja. Hassan, wir bleiben noch mal ganz kurz beim Trainer, der ja auch sagt, wir müssen die Pässe im defensiven Mittelfeld unterbinden oder diese fehlerhaften Pässe, so wie Benta Leppes gemacht hat. Das hatte er ja auch angeblich intern gefordert, ist ja klar, und die Mannschaft setzt nicht um. Gut, da bist du als Trainer erstmal ja im Spiel natürlich machtlos. Aber trotzdem noch mal ein Aspekt. Auf mich wirkt er auch in Pressekonferenzen so, dass er mehr der Fußballlehrer ist. Ich greife da den Aspekt von Peter auf, dass er versucht, mit logischem Ansatz die Dinge zu bereinigen, zu klären. In der Mannschaft könnte das ja dann auch so sein, dass er sie wie nach außen hin kommuniziert. Glaubst du, dass er das fehlende Gespür hat, um sowas rumzureißen? Ich meine, in Augsburg hat er es im Abstiegskampf ja bewiesen.
Also das glaube ich nicht, dass er das fehlende Gespür hat. Also ich glaube und bin davon überzeugt, dass Markus Weinzierl ein guter Fußballlehrer ist, der auch wirklich auch einen Spielplan hat, einen Matchplan hat, dass er weiß, wie er seine Mannschaft auf den Gegner einzustellen hat. Also das glaube ich schon. Es ist dann aber teilweise auch so, das ist das Gefühl, was ich habe, dass die Mannschaft das nicht schafft, es umzusetzen, woran immer das auch liegen mag. Das ist, ich weiß nicht, es war, glaube ich, nach dem Spiel gegen Frankfurt, ich weiß nicht, der Peter oder der Raphael waren mit Sicherheit auch auf der Pressekonferenz da, wo die Jungs halt einfach in dem Spiel lange Bälle gespielt haben und Markus Weinzierl sagt, dann in der Pressekonferenz, das ist vollkommen anders besprochen worden. Mhm. Wir wollten keine lange Bälle spielen. Und dann wird das
das hat er jetzt in Gladbach auch wieder gesagt.
Ja, genau, das hat er jetzt in Gladbach auch wieder gesagt. Dann frage ich mich ehrlich gesagt, hört die Mannschaft nicht? Erreicht Markus Weinzierl die Mannschaft nicht? Die Frage stelle ich mir dann. Und das ist auch, denke ich mal, ich bin nicht böse gemeint, aber das ist auch eine berechtigte Frage.
Eine berechtigte Frage. Ich finde auch, das ist die Gretchenfrage. Entschuldigung, Hassan, wenn ich dich da unterbreche. Kein aber Problem. Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, jetzt nach diesem Gladbach-Spiel. Wir haben alle den Pass vor Augen, den auch Peter gerade schon beschrieben hat. Dieser junge Kerl, der plötzlich einen Pass spielt. Der, und ich habe es ja nachher gelesen, der wurde vor dem Spiel angesprochen, in der Halbzeit und sogar nochmal auf dem Weg zum Spielfeld vor Beginn der zweiten Halbzeit, dass genau diese Bälle verboten sind. Und ich erinnere mich auch an die beiden Fehler von Stambouli und Bentaleb im Hinspiel gegen Hertha BSC, also in Berlin. Wir erinnern uns vielleicht alle, Schalke kam
oder in Hoffenheim.
Die ganze Saison eigentlich schon.
Es ist einerseits dann vielleicht sogar eine Qualitätsfrage. Können die Spieler es nicht besser, wollen die nicht besser, hören die nicht? Oder ist es tatsächlich eine Frage von, dass der Trainer die Spieler nicht erreicht? Oder die Spieler, vielleicht hat er zu wenig Autorität. Also ich gehe jetzt schon sehr weit mit meiner Behauptung. Aber wo hören die Spieler ja hin, wenn der Trainer dreimal erzählt am Spieltag oder kurz vorher, diesen Ball oder diese Situation vermeiden und dann tritt genau dieser Fall trotzdem ein, das stinkt doch bis zum Himmel.
Genau diesen Punkt wollte ich ansprechen.
Ja, dass das mal einmal vorkommt oder sowas, ey, geschenkt, ne? Das ist kein Problem, aber es ist ja bei Schalke 04 mehrfach so gewesen. Deswegen, das macht mich dann auch wirklich dann ein Stück weit stutzig und dann kommt man ins Grübeln hinein. Was will Schalke 04? Was will die Mannschaft? Was will Markus Weinzierl? Findet man da keinen Konsens? Kommt man da nicht auf einen Nenner oder irgendwie sowas? Also, das ist eine absolut bedrohliche Situation für Schalke 04, weil ich glaube, dass da Mannschaft und Trainer funktionieren müssen. Und wenn dann auch mehrfach das so aufkommt, dass die Mannschaft nicht das umsetzt, was Markus Weinzierl vorhat, was er den Jungs in der Vorbesprechung sagt, in Analysen sagt und sowas, alles das und das sollt ihr machen und nicht das und das und nach dem Spiel ist das Spiel verloren. Und dann heißt es ja, die Mannschaft, wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Das ist ja immer dieser goldene Satz. Ne? Das hat ja auch schon Jens Keller und so gesagt. Das macht mich dann, also das lässt mich wirklich auch überlegen und ist schwierig damit umzugehen. Also wie soll man dann darüber nachdenken? Deswegen glaube ich, ja.
Ja, ich wollte Hasan ergänzen. Ich würde sagen, genau aus dem Grunde glaube ich, dass Schalke jetzt einen Paukenschlag braucht. Du hast gar nicht mehr die Ruhe und die Zeit, um zu sagen, jetzt warten wir mal ab, wie das in den nächsten Wochen wird. Ich glaube,
du hast keinen Spielraum für Fehler mehr.
Richtig. Du hast keinen Spielraum mehr, dir solche Fehler weiterhin leisten zu können. Ich glaube, dass Schalke morgen schon gegen Mönchengladbach ein ganz klares Signal nach außen senden muss. Also hier sind wir wieder. Das muss von der Leistung und vom Ergebnis her stimmen. Das muss wie aus einem Guss, muss eine Leistung sein und ein Ergebnis wie im Hinspiel in der Bundesliga in Gladbach. Das war ein großartiger Auftritt von Schalke. Hier, es war leider eine Ausnahme. So,
ja, das Platz der Kessel, das habe ich angesprochen. Das habe ich im Kommentar angesprochen, dass ich gesagt habe, das ist es unter der Oberfläche des Schalker Seelenlebens, des Schalker Fanlebens, ja, der Schalke-Fans, brodelt etwas. Und wenn das da morgen in die Binsen geht, dann wird die Arena brennen. Und
man möchte ja gar nicht am Sonntag denken. Ja, am Sonntag spielt Schalke 04 gegen Augsburg, das ist das ehemalige Team von Markus Weinzierl. Jetzt steht ja, es ist ja peinlich genug für diesen großen Verein mit seinem großen Etat und seinen unfassbar treuen und vielen Fans. Es ist ja oberpeinlich, dass Mainz, Augsburg und Freiburg vor dir stehen. Ja, das ist ja schon schlimm genug. Und jetzt kommt also Augsburg nach Schalke am Sonntag, die Mannschaft von Markus Weinzierl, die er im vergangenen Jahr noch trainiert hat. Und man stelle sich vor, das geht morgen gegen Gladbach in die Hose und dann spielst du verkrampft gegen Augsburg. Man darf sich nicht vorstellen, wenn das negativ ausgeht, was dann innerhalb von einer Woche auf Schalke, wie sich dann der Wind drehen würde. Ja, deshalb sage ich, Schalke muss den Turnaround direkt jetzt am Donnerstag im ersten Europa-League-Spiel gegen Gladbach schaffen.
Dann gehen wir mal rein in das Spiel. Wir haben das in der Bundesliga erlebt. Wie sind da jetzt die Möglichkeiten noch, Veränderungen in der Einstellung und auf den Gegner zu treffen? Oder ist es dann einfach nur, Jungs, wir reden hier nicht über Taktik, genau das war nämlich auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte, Hasan, nicht, dass er kein guter Fußballlehrer ist, sondern dass er eben nur versucht, über diese fußballlehrerische Schiene die Dinge zu lösen und nicht über das Motivatorische. Also darüber kommt er, glaube ich, auch als Mensch, als Typ gar nicht. So schätze ich ihn ein. Also muss Weinzierl denn jetzt ansetzen in der Mannschaftsansprache? Weil anscheinend hört ihm ja eh keiner zu.
Ja, er muss vernünftig moderieren. Also das Ding ist, er kann ja jetzt nicht an das Spiel gegen Augsburg denken. Also jetzt steht erstmal im Vordergrund das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist morgen ganz, ganz wichtig für Schalke 04. Und darauf wird sich Markus Weinzierl konzentrieren. Also er kann sich ja nicht davon ablenken lassen, dass alles in den Medien besprochen wird oder so. Also das wäre ja fatal. Es geht erstmal nur darum, wie das Peter schon sagte, den Turnaround zu schaffen, vor allem auch die Stimmungslage zu schaffen. Ja, wenn die Schalke-Fans happy sind, ist die Mannschaft auch happy. Und andersrum genauso. Das ist ganz wichtig. Das Spiel gegen Mönchengladbach ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube allerdings nicht, dass Markus Weinzierl hingehen wird und irgendwelche großartigen Experimente macht. Also da können die Schalke-Fans nochmal 1000 Millionen Mal irgendwie jetzt den Konopianka fordern oder sowas. Markus Weinzierl hat eine Idee und hat Gründe dafür, das so zu machen, wie er es aktuell macht. Die Frage ist halt einfach nur, ob das dann auch fruchten wird. Jetzt steht Markus Weinzierl wirklich auch als Trainer unter Druck. Und jetzt müssen wir gucken, wie er damit dann umgeht. No? Deswegen das Spiel morgen, es wird da mit Sicherheit einige Veränderungen geben. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass er großartig am System rüttelt. Also ich glaube schon, dass wir da das 5-3-2 oder 3-5-2 sehen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie sich das dann darstellt. Also ich glaube, dass das Spiel morgen wirklich so ein richtiger Knackpunkt sein kann. Gewinnt Schalke 04 das deutlich und überzeugend, wie Peter das schon sagte, Schalke bräuchte das, dann kann das auch wirklich so ein positiver Turnaround sein, dass du dann auch, der ist ein Heimspiel mit der Arena im Rücken, da auch neue Kraft, neues Selbstvertrauen schöpfen kannst. Das ist ganz wichtig, wenn das Spiel in die Binsen geht und du verlierst dann 2-0, 3-0 zu Hause vor eigener Kulisse, dann kriegst du Gänsehaut und zwar nicht im positiven Sinne, dann geht dir der Stift. So, und das wird auch mal bei Markus Weinzierl so der Fall sein. Also das morgen das Spiel, das ist wirklich ein Schlüsselspiel und dann wollen wir gucken, wo die Reise für den FC Schalke 04 hingehen wird.
Raphael, dann gehen wir mal kurz vom Trainer weg. Jetzt müssen wir dann auch in diesem Spiel die Spieler in die Pflicht nehmen.
Ja, gar keine Frage. Weinzel kann ja so viel erzählen, wie er will, und selbst wenn sie ihm zuhören, er kann ja nicht auch noch die Tore schießen und Tore verhindern, gar keine Frage. Natürlich stehen die Spieler in der Pflicht, zahle ich auch gerne 3 Euro ins Phrasenschwein, das steht ja außer Frage. Und zum Taktischen, was soll er da jetzt noch großartig erzählen? Ich meine, und dann treffen sie nächste Woche schon wieder aufeinander, 3-mal innerhalb von 1,5 Wochen. Du kennst ja den Gegner in- und auswendig, da bedarf es dann vielleicht auch mal einer glücklichen oder einer Einzelaktion, oder du musst zumindest hinten mal sicher stehen. Also da kannst du jetzt nicht mehr großartig überraschen. Das heißt, die Spieler, die müssen dann ein deutliches Zeichen setzen. Da kann ich eigentlich gar nichts Ergänzendes mehr zu sagen, als es Peter eigentlich so schön schon gerade umschrieben hat. Und der Hasan auch. Die Hütte muss da brennen von Anfang an. Der Funke muss da überspringen. Und dann war in der Vergangenheit
von auch 9 Euro im Phrasenschwein.
Und dann setze ich noch 12 Euro oben drauf. Dann springt nämlich der Funke über. Und dann ist da auch tatsächlich ein Heimsieg zu 0 drin. Und dann ist auch Hüb Stevens zufrieden.
Dann gehe ich nochmal weiter in Sachen Phrasen. Peter, wer ist denn außer Benedikt Höwedes eine mögliche Identifikationsfigur auf dem Platz? Wer kann denn vorangehen? Du hast ja gesagt, es fehlt daran.
Ja, also Höwedes ist natürlich, also erstmal alle Spieler, die älter, erfahrener sind, müssen das von sich aus tun. Das ist also mal klar, dass ein Benedikt Höwedes gefordert ist, ein Ralf Fährmann gefordert ist. In früheren Zeiten hätte ich gesagt, Klaas-Jan Hünteler, der ist jetzt wieder beim Team. Ich bin der Meinung, dass er, selbst wenn er nicht spielt, diese Rolle als Lenker übernehmen müsste. Und ja, wenn ich als junger Spieler mich entwickeln will, dann muss ich gerade in diesen Phasen lernen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und dann würde ich sogar sagen, Raphael hat vorhin gesagt, also, dieser Spieler, den ich jetzt meine, nämlich Leon Goretzka, wäre einer der wenigen, die auch in schlechten Zeiten ordentlichen Fußball spielen. Dann muss er jetzt auch zeigen, dass er mehr führen kann. Dass er Fußball spielen kann, wissen alle. Also solche Spieler, finde ich, sind jetzt in der Verantwortung. Jetzt, eins muss man ja auch mal sagen, dass da lügen Heidel und Weinzierl ja noch wirklich nicht. So Naldo, der am Anfang noch ein bisschen belächelt wurde und auch einen schlechten Start hatte in den ersten Spielen, der fehlt jetzt richtig, denn das ist einer, der die Abwehr hinten zusammengehalten hat. Das ist einer, der Leuten die Wege aufzeigt und Verantwortung übernimmt, auch ins Risiko geht und auch gerade steht, für einen Fehler auch mal gerade steht. Also meiner Meinung nach hat sich Naldo auf Schalke sehr gut eingefügt, sehr stabil geworden. Und wenn so einer dann rausgerissen wird, dann kannst du 100-mal sagen, ja, der Bartstuber kommt von Bayern und ist Nationalspieler und bringt das Bayern-Gen mit. Die Wahrheit ist, Holger Badstuber hat in den letzten Jahren nicht sehr viele Spiele gemacht. Der Junge ist mit sich selbst beschäftigt. Der will erstmal wieder Anschluss an das höchste Niveau finden. Deshalb ist er nach Schalke gekommen. Sonst würde er ja bei Bayern spielen.
Ja, Holger Badstuber hat seit 2014, 18 Bundesligaspiele gemacht.
So ist das. Deshalb kannst du es von ihm nicht erwarten, dass er jetzt hinten alle zusammenhält. Das ist die Naldo-Aufgabe gewesen. Und da muss ich schon sagen, das ist schon sehr bitter, wenn so ein Mann dir wegbricht. Das ist schon hart. Da können wir jetzt auch viel reden und viel verlangen. Einige Spieler haben nicht das Zeug dazu, Leader zu sein. Und wenn dir dann ein paar Leader wegbrechen, Hünteler war lange nicht dabei und Naldo ist jetzt nicht dabei, das schon extrem hart.
Ja, und Holger Badstuber, da sieht man ja auch irgendwie, dass er nicht gespielt hat, finde ich. In Sachen Abstimmung, in Tempo, Spritzigkeit, Verhalten auf dem Platz, da ist schon viel an ihm vorbeigegangen. Ich finde, das sieht man.
Ja, das ist aber kein Vorwurf zu machen, dass der mit sich beschäftigt ist, sehe ich ein. Absolut. Und Schalke wusste, wen sie da holen. Dass das ein Spieler ist, der, sagen wir mal, Spielpraxis braucht, die er ja hier jetzt auch kriegt. Das wusste man alles, man wusste sich, worauf man sich da einlässt. Und nochmal, der wird bei Bayern München spielen, wenn er im Moment das Niveau von Bayern München hätte.
Genau, ja.
Ganz genau. Und wenn Schalke besser spielen würde, dann wird er auch mit im Strom schwimmen. Und er ist ein ganz anderer Spielertyp als Naldo. Also Naldo sind ja ganz andere Spielertypen. Naldo räumt oben ab, Badstuber unten und ist technisch stärker. Aber da stimme ich Peter zu 100% zu. Ich glaube, dass Naldo sehr unterschätzt wurde und nach wie vor noch sehr unterschätzt wird, einfach für den Zusammenhalt und das Gefüge im Team. Das sieht man dann leider immer erst, wenn solch ein Spieler fehlt.
langweilig.
Ja, würde ich widersprechen. Also hat man auch schon auf dem Platz gesehen, finde ich. Ja, also dann sieht man es besonders, wenn so ein Spieler fehlt. Aber dass Naldo die Aufgabe, die man ihm zugedacht hat, als er geholt wurde, erfüllt hat, kann man schon bestätigen und hat man auch schon gesehen, als er noch gespielt hat. Also ich finde, das ist ein absoluter Topgriff von Heidel gewesen.
Es gab einen Vorwurf, der so ein bisschen auch durch die Medien gegeistert ist oder durch die Lager. Hassan, Schalke könnte langweilig werden. Ich glaube, das wird niemals eintreten können, oder?
Ah, langweilig ist Schalke nie. Genau. Also, weil Schalke 04 natürlich ein Traditionsclub ist, einer der größten Clubs in der Bundesliga. Und Schalke 04 natürlich auch in der Bundesliga eine gewisse Wichtigkeit hat, ne? Das ist ja klar. Aber wenn Schalke 04 jetzt auf Platz 13 ist, ist Schalke 04 dann auch gleichzeitig langweilig? Ich glaube nicht. Es gibt immer noch genug zu berichten für uns. Es gibt immer noch genug zu schreiben.
Ich glaube, man muss das ein bisschen anders einordnen. Ja, man muss das anders einordnen.
Wir würden noch nicht über Schalke 04 reden, wenn es langweilig wäre.
Ja, ich glaube, dass das der Dirk-Große Schlamann gesagt hat im Zusammenhang mit Sponsoren auch, also das ist nicht mehr so spektakulär. Schalke lebt doch natürlich von dieser Aufgeregtheit und von diesem Umfeld. Weniger spannend wird es nicht, wenn sie 13. Also ich habe eingangs vor der Aufzeichnung der Sendung gesagt, ganz egal, ob Schalke erfolgreich oder schlecht spielt, wir haben sowieso immer genügend zu berichten und zu schreiben. Daran wird es nicht scheitern. Das ist die Frage, wie, glaube ich, Sponsoren dann darauf reagieren. Aber da ist ja völlig eine logische Konsequenz, spielt Schalke nicht international, dann verschwinden sie automatisch mehr vom Radar als vorher. Das ist ja,
aber Schalke und langweilig sind zwei Begriffe, die sich ausschließen.
Genau.
Wenn in Schalke zwei neue Bälle aufgepumpt werden, kommen mehr Zuschauer zum Training, als wenn Hoffenheim sich für die Champions League qualifiziert.
Richtig.
Also da müssen wir uns doch gar nicht drüber unterhalten. Also auf Schalke ist es nie langweilig. Das habe ich nun wirklich in all den Jahren erlebt. Wenn man natürlich unter Langeweile versteht, ist schon lange kein Trainer mehr entlassen worden, hat schon lange kein Aufsichtsratsvorsitzender mehr ein spektakuläres Interview gegeben, dann kann man sagen, ist vielleicht langweilig. Aber die Wahrheit ist, Schalke 04 steht gerade in einer Abstiegsregion mit einer Mannschaft, von der man anderes erwartet hat, kann man da von Langeweile reden? Nee. Also wie gesagt, in all den Jahren schließen sich diese beiden Begriffe aus.
Wie ist es denn jetzt?
Ich wollte das auch nur noch mal richtig einordnen.
Ja, was essentiell ist, ist für mich, dass Schalke 04 in der Situation, in der sie sich jetzt befinden, wenn sie den internationalen Wettbewerb nicht erreichen, an Attraktivität verlieren wird. Ne, das hatte Peter ja auch schon angerissen, dass Schalke 04 da auch wirklich so ein bisschen auch die Farbe verliert. Ne?
Also ja, so, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Langeweile müssen wir komplett streichen.
Langeweile ist es nicht. Es ist so, wenn Schalke 04 wirklich in der nächsten Saison 2017, 2018 nicht international spielt, dann steht Christian Heidel natürlich mit Markus Weißel dann auch vor der Frage, wie strukturiere ich den Kader, wie überzeuge ich Spieler, dass sie ihre Verträge verlängern, wie schaffe ich es, qualitativ gute Spieler zu holen, ohne die Mehreinnahmen, die du hast aus dem internationalen Wettbewerb. Und wer sich ein bisschen auf Schalke auskennt, der weiß ganz genau, dass wir jetzt keinen 400 Millionen Euro Eigenkapital haben wie der FC Bayern oder so. Ne? Das ist klar. Und für mich ist dann auch so die internationale Strahlkraft weg. 2011 war Schalke 04 DFB-Pokalsieger, 2011 war Schalke 04 Champions League Halbfinalist. Dann ist es so gewesen, dass Schalke 04 dann ein Jahr in der Europa League gespielt hat und danach drei Jahre in der Champions League. 2012 ist mit Raoul der einzige Leistungsträger gegangen bis 2015. Und es ist Schalke 04 damals nicht gelungen, die Mannschaft, die zusammen war, mit Ausnahme von Raoul, wie es gerade sagte, da eine Mannschaft aufzubauen, die auch wirklich mal ernsthaft Platz 2 angreifen kann oder den Bayern irgendwie so zumindest mal einen Kampf imitieren kann. Das ist Schalke 04 auf jeden Fall nicht gelungen. Der Kader an sich, wir haben ja vorhin über den Kader gesprochen, ist für mein Empfinden in den letzten 3, 4, 5 Jahren heruntergewirtschaftet worden. Und das ist das Leid, was Christian Heidel aktuell zu tragen hat.
Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit? Eigentlich nicht groß, aber trotzdem muss man sich damit beschäftigen. Und wir haben es beim HSV gesehen zum Beispiel, der hatte auch vom Spielernamen potenziellen Kader, der niemals da unten stehen kann, auch dieses Jahr nicht. Kann schon, aber nicht dürfte. Trotzdem wird sich Schalke doch dann, was meint ihr, in diesen Regionen dann auch am Saisonende aufhalten? Ne? 13, 10, vielleicht da irgendwas dazwischen.
Also die werden jetzt nicht mehr auf Platz 6 durchstarten. Man muss aufpassen, dass man nicht tatsächlich unten reinrutscht, weil wie oft erzählen wir auch in den letzten Monaten, ja, wenn Schalke dieses Spiel gewinnt, dann sind es nur noch 6 Punkte Rückstand auf Platz 6. Fakt ist, es sind nur 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Und Wolfsburg, Bremen und Hamburg waren allesamt, gut, Wolfsburg vielleicht jetzt ein bisschen Ausnahme, aber im Aufwind. Also da läuft es genau andersrum. Und wenn Schalke nicht aufpasst, Peter hat es vorhin angedeutet, dann kommt Augsburg, du gerätst vielleicht noch tiefer drin. Man kann vielleicht noch als einzigen Faustpfand erwähnen, dass Spieler wie Koke, Embolo und Di Santo dann im Saisonendspurt wiederkommen, aber da muss man halt aufpassen, dass es dann vielleicht nicht schon zu spät ist und du zu tief drin steckst, aber ich lege mich fest, Platz 6 oder internationales Geschäft mit Glück vielleicht Platz 7 und dann spielt man noch die Quali, ist nicht mehr, nein, um Gottes Willen, das ist nicht mehr drin. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie noch weiter durchgreifen bis Platz 16. Aber gut, wir haben auch bestimmt alle nicht gedacht, dass der HSV 4 Jahre in Folge wirklich bis zur allerletzten Sekunde darum kämpft, in der ersten Liga bleiben zu können.
Richtig. Was sagt ihr bei anderen beiden noch? Oder?
Ja, sehe ich ganz genauso. Würde ich alles unterschreiben, was Raphael gesagt hat. Ich glaube nicht, Stand jetzt glaube ich nicht, dass Schalke noch tiefer reinrutscht, glaube aber auch nicht mehr an eine Aufholjagd, die ist vorbei, die ist vertan worden in Spielen wie in Köln und gegen Hoffenheim, da wäre die Chance gewesen, wenn du zweimal früh in Führung gehst und das nicht übers Spiel retten kannst, dann hast du halt deine Chance vertan, dann hast du gezeigt, dass du nicht die Klasse hast und die Stärke, die mentale Stärke, um solche Spiele dann auch mal nach Hause zu fahren. Gut,
also dann hast du es auch nicht verdient, unter den ersten 6 zu stehen.
Dann hast du es auch nicht verdient. So, dann bist du, Platz 6 ist raus. Ich glaube, wenn Schalke in dieser Saison auf dem 9. oder so rauskommt, da muss man schon durchatmen. Also dann würde das ja bedeuten, dass da jetzt noch ein paar Siege kämen. Denn Stand jetzt, würde ich sagen, muss man sich richtig Sorgen machen nach der Leistung von Samstag. Die darf sich nicht nochmal wiederholen, dass Schalke nochmal richtig unten reinrutschen kann. Ich glaube es nicht, aber ein bisschen befürchten muss ich es.
Was man nicht unerwähnt lassen darf, jetzt im Kampf um Europa, ist, dass die Leistungsdichte im oberen Mittelfeld und also das sehr hoch ist. Also die Mannschaften dort, wie jetzt Hertha BSC, Frankfurt, Köln, Freiburg, Mönchengladbach oder so, die leisten sich keine wochenlang Superkrisen. Also wo sie jetzt wirklich mal 3, 4, 5, 6 Spiele hintereinander verlieren oder irgendwie.
Ja, und wenn, dann stehen sie unten wie Wolfsburg. Und wenn dann...
Ja, genau. Ja, die Leistungsdichte ist halt einfach höher geworden, weil, und das muss man auch, und das muss auch der FC Schalke 04 als Verein anerkennen, dass andere Mannschaften auch mit viel weniger Etat gute Arbeit geleistet haben. Und das muss man anerkennen. Und auch das ist ein Grund dafür, warum Schalke 04 unten steht.
Abschließend noch eure Tipps für Gladbach und für Augsburg. Fangen wir an bei Raphael.
Jetzt auch noch mich als Ersten aus. Herzlichen Glühstrumpf. Also ich glaube tatsächlich an das Gute. Morgen Abend gegen Gladbach tippe ich auf einen 2-0-Sieg und ich sage, dass sie das Ganze am Sonntag dann auch wiederholen und gegen Augsburg 2-0 gewinnen. Möchte aber dazu vielleicht noch betonen, dass ich trotzdem glaube, dass wenn sie tatsächlich 2-0 gewinnen sollten, morgen Abend gegen Gladbach, dass es nochmal ein ganz hitziges Rückspiel geben kann.
Peter, du bist an der Reihe.
Ach, ich möchte nicht tippen. Ich hab keine Ahnung vom Fußball. Also meine Tipps gehen immer den Bach runter.
Tendenz? Ich möchte kriegen wir eine Tendenz? Auch nicht.
Ja, eine Tendenz, ich glaube, dass Schalke morgen sein Heimspiel knapp gewinnen wird und dass fürs Rückspiel noch alles offen sein wird.
Dann gebührt Hassan das letzte Wort.
Ja, ich glaube nicht, dass Schalke so vieles Spiel morgen gewinnen wird. Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, dass es ein Unentschieden wird, also wie hoch jetzt auch immer, wie viele Tore da fallen, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es morgen gewinnen werden und dann kommt es gegen Augsburg darauf an, welche Schlüsse sie daraus ziehen aus dem Ergebnis, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ich glaube, dass es gegen Augsburg wirklich eine schwere Partie werden wird, weil es eine Mannschaft ist, die sich auch hinten reinstellen wird und versucht aus einer kompakten Defensive da ihre Konter zu fahren. Und damit hat Schalke 04 ja ihre Probleme, wie das Spiel jetzt beispielsweise gegen Köln gezeigt hat oder das Unentschieden gegen Freiburg Ende des Jahres 2016. Da müssen wir mal schauen. Also ich glaube, dass wir es packen können gegen Augsburg, aber ich denke, dass es ein bisschen davon abhängen wird, wie das Spiel morgen ausgehen wird.
Ja, das ist,
und das wird für mein Empfinden unentschieden.
Ja, das ist Köln ist ja unbestritten. Ich persönlich glaube sogar, dass sie das Heimspiel jetzt gegen Gladbach auch für sich entscheiden werden, weil der größte Trumpf ja sein kann, dass die Arena auf einmal wieder pro Schalke, oder was heißt wieder, aber dass die Jungs dann auch mal richtig mitnehmen können. Ich glaube, entscheidender wird das Rückspiel im Borussia-Park. Man muss jetzt gucken, dass man einen guten Vorsprung hat. Und gegen Augsburg, glaube ich dann auch, bin ich dann bei Raphael, wenn dann dieser Sieg kommt, dass dann da Kräfte freigesetzt werden. Okay, wir sind am Ende. Ich danke euch dreien für die ja sehr lebhafte Diskussion. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen tief reingegangen in die Lösungsansätze vielleicht. Ich meine, wir können viel erzählen, wir können viel spekulieren, genauso wie Weinz hier kann auch viel erzählen. Im Endeffekt müssen es die elf auf den Platz richten. Ich wollte nämlich jetzt rüber zu den dreien hier in der Runde kommen. Das war zu meinem Peter Müller, Sport P. Müller auf Twitter. Hassan Talipaji, Hassans Corner auf Twitter und Raphael Wiesweg @RaphaelWiesweg auf Twitter. Ich hoffe, euch drei hat auch ein bisschen Spaß gemacht hier am späten Nachmittag und dann wünsche ich noch einen
vielen
schönen
Dank,
Tag.
Vielen Dank, war sehr nett.
Gut.
Alles klar, genau. Vielen Dank.
Schönen Abend.
Jo, danke schön.
Dann, ja, bis dann. Wir sehen uns. Tschüss.
Tschüss.
Also euch dann viel Spaß mit der Folge, natürlich fleißig bewerten, kommentieren auf iTunes, würde uns natürlich freuen. Macht's gut, viel Spaß jetzt mit der Champions League, mit der Euroleague in der Woche, das sind ja echt packende Spiele. Also ich hab Lust, macht's gut bis dahin und natürlich bleibt sportlich.